Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei aus dem wunderschönen Dubai, Kiarash Hosseinpour. Mein lieber Kian, du hast mich vorher gefragt, ist morgen eigentlich Heiligabend? Das heißt, in Dubai ist wahrscheinlich nicht so die krasse Weihnachtsstimmung wie jetzt beispielsweise hier in der schönen Schweiz oder in Deutschland, wo es gerade schneit.
Hallo Philipp, liebe Grüße in die Schweiz. Ich habe schon bei dir in den Videos gesehen, bei euch liegt 10 cm Schnee.
Locker, ja.
Oder mehr.
Bisschen mehr sogar. Also es schneit jetzt gerade ganz ordentlich. We're gonna get
ich muss white sagen, Christmas. Philipp, genau, Merry Christmas. Hier in Dubai ist tatsächlich Weihnachtsstimmung, weil überall ein Weihnachtsbaum steht, in jedem Hotel, in jeder Lobby. Und es ist auch schön, überall sind Lichter. Aber ich bin einfach jemand, der als Individuum so verplant ist und so viel mit anderen Dingen zu tun hat, dass er es nicht weiß. Deswegen blamen wir es on me. Für mich ist ja auch Weihnachten, also gut, lass uns da kurz drüber sprechen. Erstmal, ich würde gerne eine besinnliche Weihnachtsanrede haben von Herrn Philipp Hopf.
So, das war's jetzt schon? Okay.
Also. Ich würde gerne deine Weihnachtsanrede haben.
Meine Weihnachtsanrede an die deutschsprachige Bevölkerung. An Weihnachten, das ist für mich ein Fest der Familie, ein Fest des Zusammenkommens, denn bei mir in der Familie, da zählt das wirklich sehr viel. Wir haben eine sehr enge Familie. Wir haben einmal im Jahr ein Familientreffen, den Familienausflug. Das machen wir seit 36 Jahren ununterbrochen. Und auch dieses Weihnachten kommen alle wieder zusammen aus Deutschland, aus Norwegen, teilweise sogar aus den USA. Und treffen sich und kommen zusammen und sehen sich und haben eine schöne Zeit, eine besinnliche Zeit. Wir singen Weihnachtslieder, einer spielt ein Instrument. Und ich möchte hier heute eines mitgeben. Für die Leute, die sich jetzt hoffnungslos fühlen, die sehr traurig sind, die Leute, die in den letzten Tagen ein Kind verloren haben, eine Person verloren haben, die ihnen wichtig ist in Magdeburg, bei diesem furchtbaren Anschlag. Kian und ich haben da ja schon unser Beileid ausgesprochen. Ich möchte aber etwas mitgeben. Den Kopf hängen zu lassen und aufzugeben und zu sagen, oh Gott, das ist alles so schrecklich, das ist kein Ziel für die Zukunft. Ziel muss es sein, egal wie schlimm, wie hoffnungslos, wie schlecht die Zeiten auch erscheinen mögen, nicht aufzugeben, nicht zu kapitulieren, sich nicht vor sich selbst, wie soll ich sagen, liegen zu bleiben, ohne wieder die Kraft zu finden, aufzustehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade jetzt ist die Zeit, um für das neue Jahr neue Hoffnung zu schöpfen und sich zu sagen, das muss die größte Motivation meines Lebens sein. Die Freiheit zu gewinnen, das ist etwas, was Kian und ich vielleicht vorgeben können. Freiheit bedeutet, zu tun und zu lassen, was ich tun möchte. Dass meine Entscheidungen nachher darüber entscheiden, was ich in der Zukunft machen werde. Ich entscheide das. Wenn ich dort leben möchte, dann mache ich das. Wenn ich das tun möchte, dann mache ich das. Und das geht nur mit finanziellem Erfolg. Das ist nun mal die Währung. Money makes the world go round. Und das kann ich nur mitgeben. Leute, motiviert euch durch diese auch tragischen und schlimmen Zeiten jetzt, durch diese, die vielleicht viele Leute sehr, sehr wütend und traurig machen. Nehmt diese Wut, nehmt diese Trauer und wandelt sie zu etwas Positivem um. Gebt das euch jetzt als die Situation, wo ihr sagt, ich will finanziell frei werden, ich will erfolgreich werden, ich tue alles dafür. Ich eigne mir das Wissen an, ich hole mir, das soll jetzt hier kein Verkauf sein, aber wir sind überzeugt davon, der Kian und ich, dass das hier eine gute Idee ist, jeden Tag einen Schritt, weil dort unser gesamtes Wissen darin vereint ist, dass man jeden Tag aus diesem Hamsterrad austritt und möglichst weiterkommen kann. Und das möchte ich mitgeben, Leute. Nehmt das als Motivation für das nächste Jahr, doppelt so sehr Gas zu geben, damit ihr aus dem Hamsterrad rauskommt, damit ihr selbst eure finanzielle Freiheit gewinnt und dadurch Freiheit im Leben zu entscheiden, wo ihr in Zukunft leben wollt, was ihr machen wollt, wann ihr es machen wollt. Das geht nur durch den Erfolg, den ihr in diesem Leben dann erzielt. So, das ist meine Weihnachtsansprache.
Amen. Soll ich jetzt auch noch mal kurz was sagen? Oder?
Sehr gerne.
Also ich fand das, was du gesagt hast, sehr gut und wichtig. Ich würde einfach noch mal frohe Weihnachten sagen an jeden. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Nutzt die Zeit einfach, um mit den Menschen Zeit zu verbringen, mit denen ihr vielleicht nicht so oft so viel Zeit verbringt. und fokussiert euch nicht. Ich weiß noch, wo ich jünger war, habe ich mich immer sehr stark auf Geschenke fokussiert. Natürlich, selbst wenn man vielleicht nicht christlich aufgewachsen ist, freut man sich, wenn man in Deutschland ist, kulturell auf die Weihnachtszeit, weil jeder kriegt Geschenke, inklusive man selbst. Und dann freut man sich darauf mehr als auf alles andere. Natürlich nur, wenn man viel jünger ist, bis man dann irgendwann halt sich nicht mehr darauf freut oder es nicht mehr im Fokus liegt. Deswegen, ich weiß, es gibt viele, die auch älter sind, die jetzt mit ihrer Familie sitzen und irgendwie auf irgendwelche Geschenke hoffen und dann vielleicht enttäuscht sind oder nicht enttäuscht oder weiß ich nicht. Es sollte wirklich zweitrangig sein. Es ist wirklich irrelevant. Irgendwann versteht ihr das. Aber, und das wollte ich jetzt hier sagen, ja, nutzt das neue Jahr oder den Tag. Ihr müsst ja nicht mal das neue Jahr nutzen. Jetzt habt ihr noch Vorsprung. Es ist jetzt der 23., 24., 25., 26., wann auch immer ihr das seht. Es ist auf jeden Fall noch Dezember. Ihr hört jetzt diesen Podcast. Wenn ihr heute anfangt, das umzusetzen, was ihr im letzten Jahr vielleicht schon umsetzen wollt oder was ihr euch vorgenommen habt, dann habt ihr direkt mal eine Woche Vorsprung. Und dann ist es nicht so ein, ah ja, es ist der 1. Januar, ich fange jetzt wieder irgendwas von vorne an, sondern ihr seid dann aktiv seit einem Jahr schon dabei. Kleiner Geheimtrick. Und dann hört ihr vielleicht auch hoffentlich nicht auf. Und da könnte zum Beispiel unser Buch eine Hilfe sein, muss es aber auch nicht. Es ist einfach nur eine Art und Weise, wie wir das selber auch gemacht haben, teilweise jeden Tag eine Buchseite zu lesen, das zu verinnerlichen, damit man einfach eine Disziplin, eine Routine hat, die man so mitnehmen kann. Aber es kann auch in jede Richtung gehen, denn viele unterschätzen, der beste Moment für Veränderung ist heute. Da gibt es ja dieses Zitat, der beste Zeitpunkt, um einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Und das ändert sich auch nie. Die Zukunft wird immer mehr Möglichkeiten und Chancen bieten, als die Gegenwart und Vergangenheit kombiniert. Deswegen Kopf aus dem Sand und einfach anfangen. So, jetzt lass uns anfangen, Philipp. Wir sollten
Ich möchte noch eine Sache möchte ich sagen, Kian, für die Leute. Die letzten Tage laufen jetzt noch. Ich möchte das nur sagen, wer das machen möchte oder wer es noch nicht gemacht hat und bereits ein Buch gekauft hat. Es gibt die Möglichkeit, uns zu treffen persönlich. Meet and Greet, 2 Stück. Eines in Dubai für 10 Personen, eines in Zürich für 10 Personen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst auf die Seite jedentageinschritt.de gehen. Unten in der Videobeschreibung ist der erste Link, da findet ihr das. Und ihr müsst einfach die Bestellnummer, ihr bekommt eine Bestellnummer, wenn euch dieses Buch geliefert wird, über Thalia oder über Amazon. Und die müsst ihr eingeben. Und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Es sind jetzt, ich weiß nicht, 40, 50.000 Leute. Ich weiß, es ist viel, aber ihr habt die Möglichkeit, mit uns Zeit zu verbringen. Und macht das jetzt noch. Das läuft jetzt noch die letzten, ich glaube, 3 oder 4 Tage. Dann werden wir die Verlosung machen. Und dann werden auch die Gewinner bekannt gegeben. Und dann wird das Datum bekannt gegeben und so weiter. Also jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, das einzugeben. Wenn ihr also ein Buch bestellt, nehmt die Bestellnummer, gebt die dort ein. Und dann nehmt ihr automatisch teil. So.
Und Glückwunsch an uns beide, Philipp. Wir sind Nummer 1 Spiegel-Bestseller. Das ist ja auch ein etwas Besonderes an dieser Stelle, über 200.000 verkaufte Einheiten. Und das, obwohl Angela Merkel, die Ex-Kanzlerin, die 16 Jahre lang Kanzlerin war und in der Tagesschau und Millionen von Menschen haben sie gewählt und wir haben sie gegappt. Wir haben einfach, obwohl ihr Buch überall ist und mit überall meine ich wirklich, mir haben Leute geschrieben, dass in deutschen Buchhandlungen, du gehst in Erdgeschoss, Angela Merkel, riesige Aufhänger. Du gehst runter, Angela Merkel. Du gehst hoch, Angela Merkel. Man muss richtig suchen, um unser Buch zu finden. Und trotzdem sind 2 Podcaster ohne dicke Medienkampagne, ohne im Fernsehen aufzutreten mit dem Buch, sie am Überrunden. Also da einfach mal Shoutout nicht an uns, sondern an die Community, dass ihr so crazy seid und dieses Buch so sehr abfeiert. Und ich find's lustig übrigens, es ist krass, wenn man eingibt, die erfolgreichsten Bücher des Jahres. Auf Amazon sind wir, ich glaube, das 5. meistverkaufte Buch des ganzen Jahres, okay?
Nummer 3 sind wir jetzt, Nummer 3.
Oder Nummer 3, auf jeden Fall Top 5. Wenn du aber auf den ganzen anderen Listen schaust, wie, keine Ahnung, Business Insider macht eine eigene Liste oder ich will nicht lügen, aber so ja, Medienhäuser, dann ist da einfach Angela Merkel mit drin. Unsers ist gar nicht erst mit drin. Erwähnt wird es auch nirgendwo. In Wikipedia wird es natürlich auch nicht eingetragen, was ja irrelevant, ne? Spiegel-Bestseller Nummer 1, andere Menschen leben davon. Aber ja, bei uns ist es keine Erwähnung wert. Ist auch lustig, wo wir noch bei Wikipedia sind, weil ich liebe es, die Jungs von Wikipedia zu triggern, die so viel Wert auf enzyklopädische Freiheit setzen. Da steht irgendwie drinne, Verbreitung, Hoss und Hopf war mal irgendwie auf Platz 17 oder so. während wir auf Platz 1 sind, dauerhaft. Aber gut.
Ach ja, schön. Aber weißt du, they can't deny us. Das ist ja alles, das ist alles wunderbar. Das ist so, wie wenn du im Wald stehst und du kannst nicht zugeben, dass um dich herum einfach nur Bäume sind. Und das ist so ein bisschen das Spiel, das sie jetzt gerade machen. Aber lassen wir uns dadurch nicht ablenken, was wir euch heute mitgebracht haben. Wir wollen heute mal einen rein positiven Podcast machen. Und zwar interessante, tolle und teilweise auch bekannte Geschichten und Weihnachtswunder vorlesen. Ja, was bedeutet das, Weihnachtswunder? Gibt zu Weihnachten in unserer Geschichte gibt es ganz herausragende Geschichten. Und die haben sich zu Weihnachten zugetragen. Und das sind Geschichten der Versöhnung, Geschichten der Freude, Geschichten der Hoffnung. Und die wollten wir euch heute mal mitgeben. Und eine ganz bekannte Weihnachtsgeschichte, da war ich in der internationalen Schule noch, in Degerloch damals, das ist bei mir in Stuttgart, und da haben wir diese Geschichte auch durchgegangen, und zwar ist die vom Jahr 1914. 1914 bis 1918 ist der Erste Weltkrieg gewesen, ja. Ich meine, beide sind absolut furchtbar gewesen, aber der Erste Weltkrieg ist ja ein Grabenkrieg gewesen. Man hat sich eingegraben und dann haben die Truppen gegenseitig Wellen an Soldaten aufeinander gehetzt. Und da sind unglaublich viele Menschen umgekommen, weil damals das Maschinengewehr erfunden worden ist und die Leute sind einfach abgemäht worden. Also ja, ich will das hier gar nicht zu negativ machen, aber Krieg ist halt einfach eine furchtbare Sache und ich stelle mich da ganz klar dagegen. Und ich möchte euch aber den Weihnachtsfrieden im Ersten Weltkrieg im Jahre 1914 vorlesen. Der Erste Weltkrieg war ein gewalttätiger, blutiger Konflikt. Schätzungen zufolge forderte er während seiner vierjährigen Dauer mehr als 20 Millionen Leben und weitere 20 Millionen Verwundete. Aber was hat das mit Weihnachtswundern zu tun? Während sich die Soldaten monatelang gegenseitig umbrachten, herrschten an einigen Stellen am Weihnachtstag 1914, das war im ersten Kriegsjahr, ein Waffenstillstand. An diesem Morgen hörten die alliierten Soldaten die Worte »Frohe Weihnachten«. Sie kamen nicht von ihren Kameraden, sondern von der anderen Seite des Niemandslandes, der Raum zwischen den Schützengräben. Die deutschen Soldaten hatten das Feld überquert, um sich mit ihren Feinden zu treffen. Ja, eine gute Geschichte über deutsche Soldaten, oh mein Gott. Natürlich befürchteten die alliierten Soldaten eine Falle, aber da die andere Seite unbewaffnet war, begrüßten die alliierten Soldaten ihre Feinde. Die Soldaten sangen Weihnachtslieder, tauschten Geschenke wie Zigarren und Pudding aus. Am nächsten Tag trafen sich britische und deutsche Soldaten im Niemandsland und tauschten Geschenke aus, machten Fotos, spielten zum Teil improvisierte Fußballspiele, sie begruben auch Gefallene und reparierten Schützengräben. Der Waffenstillstand wurde nicht überall an der Westfront eingehalten, andernorts gingen die Kämpfe weiter. Die weihnachtlichen Waffenstillstände waren aufgrund der Anzahl der beteiligten Männer und des Ausmaßes ihrer Beteiligung. Selbst in ruhigen Sektoren waren Dutzende von Männern, die sich offen bei Tageslicht versammelten, bemerkenswert. Von besonderer Bedeutung werden oft als symbolischer Moment des Friedens und der Menschlichkeit inmitten eines der gewalttätigsten Konflikte der Menschheitsgeschichte angesehen. Henry Williamson, ein 19-jähriger Gefreiter in der London Rifle Brigade, schrieb am zweiten Weihnachtsfeiertag an seine Mutter: »Liebe Mutter, in meinem Mund befindet sich eine Pfeife, die mir die Prinzessin Mary geschenkt hat. In der Pfeife ist Tabak. Natürlich, sagst du, aber warte. In der Pfeife ist deutscher Tabak. Haha, sagst du, von einem Gefangenen oder aus eroberten Schützengräben? Oh nein, von einem deutschen Soldaten. Ja, ein lebender deutscher Soldat aus seinem eigenen Schützengraben. Gestern trafen sich die Briten und die Deutschen auf dem Boden zwischen den Schützengräben und schüttelten sich die Hände und tauschten Souvenirs aus. Den ganzen Weihnachtstag lang. Und während ich schreibe, erstaunlich, nicht wahr? Das ist, denke ich, eine von vielen persönlichen Geschichten, die wir haben in Zeiten. Und ich weiß, viele Leute fürchten, dass sie jetzt auch, der Krieg ist auf der einen Seite irgendwie so fern in der Ukraine und im Nahen Osten, auf der anderen Seite ist es überhaupt nicht. Ja, weil wir haben natürlich viele Leute auch aus der Ukraine, die geflüchtet sind. Und wir haben viele Leute, die protestieren, was den Krieg im Nahen Osten, in Palästina angeht, wo es den Menschen in so einem furchtbaren Ausmaße schlecht geht, das können wir uns überhaupt gar nicht vorstellen. Und inmitten dieses Wahnsinns ist es schön, Geschichten zu hören, der Versöhnlichkeit, wo man eigentlich merkt, dass diese Menschen, die von oberen Machthabern gegeneinander an der Front geschleudert werden, um sich umzubringen, dass die an sich gar keine Probleme miteinander haben. Diese Leute haben kein Problem miteinander, ja. Die Soldaten damals, die Briten, die Amerikaner, die Deutschen oder die Russen, die haben persönlich, die kennen sich ja gar nicht. Niemand kennt den anderen, die wissen gar nicht, ob sie ein Problem miteinander haben, die sind nicht verfeindet. Und das ist ein kurzer Moment gewesen, zu Weihnachten, zu diesem heiligen Tag, Heiligabend, wo sie zusammengekommen sind, um sich die Hand zu reichen, während kurz danach natürlich dann wieder das Töten weiterging.
Ja, unglaublich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ihr müsst euch denken, das ist ja fast, das ist über 100 Jahre her. Vor 100 Jahren bestand so eine Kriegsauseinandersetzung aus, wie du ja schon gesagt hast, einfach Schützengräben und Menschen, die teilweise eben auf der einen Seite über die andere Seite hinschießen, aber auch teilweise da versuchen, rüber zu rennen, oder? Und dann auf dem Weg da sterben. Und dann liegen da Leichen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, an Weihnachten laufen, also so wie das jetzt hier in dieser Story steht, Soldaten von einer Seite unbewaffnet auf dieses Feld, was ja ein leeres, freies Feld in dem Sinne ist, wo nur Leichen auf dem Boden liegen, teilweise Kameraden, teilweise Feinde, und laufen da unbewaffnet rüber, um Weihnachten zu zelebrieren. Das muss die Gegenseite natürlich auch erstmal annehmen. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, ist das irgendwo ein Weihnachtswunder.
Jetzt, das ist definitiv ein Weihnachtswunder, ja.
Würde ich einfach mal die nächste Weihnachtsstory vorlesen, die real ist. Das ist auch das Interessante hier. Wir lesen Weihnachtswundergeschichten vor, die echt sind, die im echten Leben passiert sind. In der zweiten Story geht es um eine deutsche Person, die einen Flugzeugabsturz überlebt hat. Lanza-Flug 508 war ein Linienflug der peruanischen Fluggesellschaft Lanza, der am 24. Dezember, also Heiligabend, 1971 stattfand. Die eingesetzte Maschine vom Typ Lockheed L188 Electra brach während eines Gewitters mit schweren Turbulenzen und Blitzschlag auf der Strecke von Lima nach Pucallpa in der Luft auseinander, wobei 91 der 92 Insassen ums Leben kamen. Bis heute handelt es sich um den viertschwersten Unfall in der peruanischen Luftfahrtgeschichte. Einzige Überlebende des Flugzeugabsturzes war die 17-jährige Juliane Köpke, die sich gut 10 Tage lang durch den peruanischen Regenwald schlug, bis sie auf ein Lager von Waldarbeitern stieß. Das Schicksal der Überlebenden war Gegenstand mehrerer Bücher und Filme. Zum Absturz: Juliane Köpke, die auf einem Fensterplatz im hinteren rechten Teil der Maschine saß, gab später an, dass ein Blitzschlag die rechte Tragfläche getroffen hätte, woraufhin ein Motor in Brand geraten sein soll. Auch sei die Maschine, laut Köpke, in einen Sturzflug übergegangen. In einer Flughöhe von ca. 3000 Metern über dem Grund trat plötzlich ein katastrophaler, struktureller Schaden bei dem Flugzeug ein. Die gesamte rechte und ein Teil der linken Tragfläche rissen ab, der Rumpf brach in mehrere Teile auseinander. Brennende Trümmerstücke wurden auf einer Strecke von 15 Kilometern über die hügelige Regenwaldlandschaft verstreut. Beim Auseinanderbrechen der Maschine war Köpke von der neben ihr sitzenden Mutter getrennt worden. Angeschnallt wurde das Mädchen allein mit seiner Dreiersitzreihe aus dem Flugzeug geschleudert und stürzte kopfüber, eigenen Angaben zufolge, mit der Sitzbank wie eine Art Hubschrauber oder Fallschirm dem Boden entgegen. Wobei sie das Bewusstsein verlor, der Aufprall sei vom dichten Blattwerk des Regenwaldes und von Lianen gedämpft worden. Erwachen: Julian Köpke erlangte am nächsten Morgen, am 25. Dezember 1971, ungefähr nach 9 Uhr, also mehr als 20 Stunden nach dem Absturz, das Bewusstsein wieder. Durch den Aufschlag hatte Köpke neben 2 offenen Wunden am rechten Oberarm und am Bein auch eine Gehirnerschütterung und eine Stauchung der Halswirbelsäule erlitten, sowie einen Bruch des Schlüsselbeins und einen Kreuzbandriss des linken Kniegelenks. Obwohl Köpke nur noch eine Sandale hatte, behielt sie sie an, was im Presseberichten lächerlich gemacht wurde. Für Köpke war dieser verbliebene Schuh aber wichtig, da er eine gewisse Sicherheit gab. Rettung: am Abend des 2. Januars 1972, 10 Tage nach dem Flugzeugabsturz entdeckte sie an einem Flussufer ein Boot und einen kleinen Unterstand, wo sie die Nacht verbrachte. In dem Unterstand, der Waldarbeitern gehörte, wurde Köpke bei deren Rückkehr aufgefunden.
Das ist unglaublich. Also ich habe von dieser Story schon gehört, Kian. Das ist auch, also das ist ein Wunder auf allen denkbaren Ebenen, denn ich sag dir, du überlebst es nicht mal einen Sturz aus 20 Metern, ja, geschweige denn 200 Metern. Und die hat es aus 3000 Metern. Die ist aus 3 Kilometern quasi aus dem Himmel herausgefallen. Ungebremst klatscht die auf den Boden und überlebt diese Geschichte im Dschungel. Das ist
vor allem im Regenwald. Und da überlebt sie dann auch noch mal 10 Tage irgendwo alleine als 17-jähriges Mädel.
Mit den Verletzungen.
Während alle anderen tot sind. Verrückt.
Der reißt ihr das Kreuzband, Kniegelenk, Halswirbelsäule gestaucht. Das ist Schlüsselbein. Das ist einfach ein Schlüsselbeinbruch. Das ist ja hier an quasi links und rechts von deinem Hals. Das ist furchtbar. Das ist eine unglaubliche Willenskraft. Und ich würde mir erlauben, da auch zu sagen, da ist mehr im Spiel gewesen. Dieses Mädchen hatte sehr mächtige, wenn man so möchte, Schutzengel gehabt, die ihre Hand über sie gehalten haben. Und ich würde sagen, ja, da kann natürlich ein Atheist, ein Ungläubiger, kann sagen, das ist alles Zufall gewesen. Ich weiß nicht, ob man da von Zufall sprechen kann. Da hat es der liebe Gott, Allah ist im Endeffekt alles sowieso die gleiche Person, haben es sehr gut mit ihr gemeint und wollten, dass dieses Mädchen noch weiterlebt. Und ich glaube, deswegen hat sie das überlebt, weil sonst überlebst du sowas nicht. Auch nicht aus 500 Metern, das überlebt keiner. Ja? Das ist also eine einmalige Geschichte. Kommen wir zu unserer nächsten Weihnachtsgeschichte. Und zwar handelt es sich auch wieder um eine deutsche Geschichte, und zwar aus der DDR. Weihnachten 1962, wie es zwei Familien im gepanzerten Bus in den Westen schaffen wollen. Hans Weidner, ein Fuhrunternehmer aus Ostdeutschland, entschließt sich mit seiner Familie aufgrund der Enteignungen in der DDR in den Westen zu fliehen. Zitat: Mit einem Bus will er die Grenzanlagen zu West-Berlin in Drewitz-Dreilingen bei Potsdam durchbrechen. Gemeinsam mit seinem Angestellten, den er in das Vorhaben eingeweiht hat, beginnt er in aller Heimlichkeit, einen 60-sitzigen Omnibus zu einer rollenden Festung umzubauen. Die beiden Männer schraubten Stahlplatten und Holzbohlen an die Innenwände des Busses, sie panzerten die Räder mit Stahlplatten und schweißen einen Schneepflug an den Bus, der als Rammsporn dienen soll. Zuletzt stapeln sie Dutzende Säcke mit Kohlen rund um die Fahrerkabine. Sie sollen als zusätzlicher Kugelfang dienen. Ihr hört es schon, die haben natürlich erwartet, dass du bei einem Grenzdurchbruch, dass auf dich geschossen wird. Ja, das ist ja leider damals so gewesen. Da sind ja auch einige Menschen dabei umgekommen, wenn sie damals die Grenze überqueren wollten, von Ostdeutschland nach Westdeutschland, andersherum eigentlich nicht. Das wollte aber auch jetzt nicht wirklich. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Wessis damals in den Osten fliehen wollten. Gab es auch, aber waren nicht so viele. Dann war das absolut lebensgefährlich, und die Grenzsoldaten, die Grenzposten hatten ja auch einen Schießbefehl damals. Also ja, die mussten auf ihre eigenen Mitbürger schießen, wenn die versucht hatten, die Grenze zu überqueren. Aber lesen wir mal weiter über die Flucht. 1,5 Tage brauchen die beiden Familien mit ihrem gepanzerten Bus bis Potsdam. Um kein Aufsehen zu erregen, können sie nur nachts und auf abseits gelegenen Straßen fahren. Am 2. Weihnachtstag, früh um 5.30 Uhr, haben die Flüchtlinge ihr Ziel erreicht, den Grenzübergang Drewitz-Dreilingen. Es ist kein Verkehr auf der Autobahn. Es ist stockdunkel und still. Hans Weidners Angestellter gibt Vollgas und der Omnibus fährt auf die Grenzbefestigung zu. Ohne Mühe durchbricht das gepanzerte Ungetüm unter dem MG-Feuer der DDR-Grenzsoldaten 3 Schlagbäume aus Stahl, ehe es hunderte Meter weiter auf Westberliner Gebiet zum Stehen kommt. Die 4 Erwachsenen und 4 Kinder, die sich im Fahrerhaus verschanzt hatten, sind unverletzt. 8 Einschüsse werden später am Bus gezählt. Die beiden Familien werden zunächst im Notaufnahmelager Berlin-Marienfelde einquartiert. Ja, auch das, was zeigt uns diese Geschichte? Ich würde das so interpretieren, dass ich sage, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wenn zu diesem Wille eine gewisse Verzweiflung dazukommt, und mit Verzweiflung ist damit gemeint, dass diese Leute bereit waren, ihr eigenes Leben und das ihrer Kinder aufs Spiel zu setzen, nur um in das für sie gelobte Land zu kommen. Und das war eben West-Berlin. Es gab ja auch viele Ostdeutsche, und das ist auch eine völlig legitime Ansicht, die sich wohlgefühlt haben in der DDR, die nicht vorhatten zu gehen, die gesagt haben, ich mag's dort, ist gut. Und es ist auch völlig in Ordnung. Das eine ist nicht schlecht, das andere ist gut. Beides hat seine schlechten Zeiten auch, aber es ist eben eine sehr gefährliche Sache gewesen, bei der andere gestorben sind. Es gibt ja dieses bekannte Bild, wo einer tot im Stacheldrahtzaun hängt, der dann dort erschossen worden ist beim Versuch der Flucht aus der DDR damals in den Westen. Und ihnen ist es gelungen. Das ist muss mit unglaublich viel Angst und Mut auch verbunden gewesen sein, mutig zu sein, sich der Gefahr auszusetzen, dabei erwischt zu werden. Ihr wisst ja, das ist ein Bespitzelungsstaat gewesen. Ich will keine Parallelen zur aktuellen Zeit schlagen. Auf jeden Fall haben sich die Leute dort, sie sind trainiert worden, sich zu verraten damals in der DDR. Wenn du irgendwas mitbekommen hast, was vielleicht komisch war, dann musstest du das normalerweise deinem Kontaktmann melden, deinem SED-Kontaktmann, so dem Sicherheitsdienst. Und dann sind die ganz schnell bei dir aufgetaucht und haben geschaut, was du machst. Und bist du in lange Gefangenschaft gekommen. Und die haben es geschafft, haben unter größtem Risiko mit ihren Kindern, sind sie durch die Grenze gebrochen und sind damals in den Westen gekommen und sind aufgenommen worden. Das ist also auch ein schönes Weihnachtswunder. Das zeigt Mut und Durchhaltevermögen, Audacity, auch wenn du so willst, die Dreistheit, es zu wagen, kann dich sehr, sehr weit bringen.
Interessant finde ich, dass bei den meisten Stories, wenn wir sie so hören, man schon merkt, es geht ums Überleben. Da opfern teilweise Menschen ihr eigenes Leben oder das ihrer Familie, Flugzeugabsturz, also wirklich verrückte Stories. Und da muss man und sollte man wirklich einmal innehalten, in sich gehen und froh darüber sein, dass man, wenn man diesen Podcast hört, wahrscheinlich ein elektronisches Gerät hat, mit dem man es sich hören kann, dass man wahrscheinlich einen Ort zum Schlafen hat, Nahrung, die man zu sich nehmen kann, Essen sich finanzieren kann. Und das sollte man zu schätzen wissen. Denn es gibt viele Menschen, klar, wir lesen jetzt die Wunderstories vor, aber genauso viele Menschen sind auch gestorben beim Überqueren der DDR. Gleichzeitig in diesem Flugzeug sind 91 Menschen verstorben. Das heißt, viele Angehörige auch von vielen Menschen, die dann kein Weihnachtswunder hatten, sondern im Gegenteil eher das Gegensätzliche, ein sehr trauriges Weihnachten. Aber nichtsdestotrotz, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Wir sollten dankbar für das sein, was wir haben, in jeder Hinsicht. Und damit meine ich nicht die ganzen materiellen Dinge, sondern wirklich das, was relevant ist, das, was Substanz hat, Familie, ein Dach über dem Kopf, die Mittel, die Möglichkeiten. Alleine wenn ihr dieses Video versteht, wenn ihr die deutsche Sprache sprecht und diesem Video zuhört, habt ihr die Möglichkeiten auf der Welt zu machen, fast was ihr wollt oder umsetzen zu können mit der Grundlage der deutschen Sprache, mit der Bildung, die ihr habt, Dinge zu machen, die viele Menschen nicht machen können, die teilweise in Kriegsgebieten aufwachsen, die Sprachen lernen und keine Bildung genießen in Orten dieser Welt, wo sie sich wahrscheinlich nicht mal ein paar Latschen leisten können. So, jetzt würde ich sagen, Philipp, nochmal zum Abschluss eine lustige Story. Kein Wunder, aber eine lustige Tradition. Und zwar gibt es in der schwedischen Kleinstadt Gävle, ungefähr 2 Stunden nördlich von Stockholm, seit 1966 eine metergroße Strohziege. Hier ist sie mal einmal ein Foto davon. Gävle Goat 2009, damit ihr seht, wie das Ganze aussieht. So weit, so gut, aber der Gävle Ziegenbock war wiederholt Gegenstand von Brandanschlägen. Trotz Sicherheitsmaßnahmen und einer nahegelegenen Feuerwache ist der Ziegenbock in den meisten Jahren seit 1966 niedergebrannt. Bis Dezember 2023 wurden 42 von 58 Ziegen zerstört oder in irgendeiner Weise beschädigt. Das Verbrennen oder Zerstören der Ziege ist illegal und kann natürlich mit einer Gefängnisstrafe geahndet werden. Aber interessant, 42 von 58 Ziegen, seitdem sie dort steht, wurden zerstört. Lustigerweise gibt es auf Wikipedia eine Tabelle, wo man sehen kann, wie dokumentiert wurde, wann die Ziege überlebt hat und wann nicht und wie sie zerstört wurde. Ich lese mal ein paar von diesen Jahren vor. 1973, die Ziege wurde von einem Mann gestohlen, der sie anschließend in seinem Hinterhof aussetzte. Er hat sie also einfach mitgenommen und in seinen Hinterhof gestellt. Er wurde später wegen schweren Diebstahls zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Was dann doch nicht mehr so eine lustige Strafe ist, dafür, dass er eine Ziege geklaut hat. Dann 1976, ein Student rammte die Hinterbeine der Ziege mit einem Volvo Amazon, wodurch die Konstruktion zusammenbrach. Okay, der ist mit seinem Auto reingefahren. 2001, ein Besucher aus Cleveland, Ohio, in den Vereinigten Staaten, wurde wegen der Verbrennung der Ziege verhaftet. Das ist auch sehr, sehr bold. Man kommt zu Gast in ein Land und verbrennt einfach mal eine Ziege. 2005, verbrannt von unbekannten Vandalen, die angeblich als Weihnachtsmann und Lebkuchenmann verkleidet waren, indem sie einen brennenden Pfeil auf die Ziege schossen. Die Suche nach dem Brandstifter, der für die Verbrennung der Ziege im Jahr 2005 verantwortlich war, wurde am 8. Dezember in der wöchentlichen schwedischen Live-Sendung Most Wanted von TV3 vorgestellt. Und das letzte Mal wurde sie 2021 abgebrannt. Und lustigerweise übrigens kann man auf Polymarket, also der Prediction-Plattform, darauf wetten, ob die Ziege dieses Jahr oder nächstes Jahr überleben wird. Es gibt einen 24-Stunden-Livestream und sogar einen Twitter-Account.
Also es ist schon so, dass das ist schon eine gewisse Tradition. Leute aus der ganzen Welt kommen her. Im Endeffekt ist es natürlich ja auch irgendwie, ich sag mal, so ein Jagdfieber. Die Polizei wird da stehen. Da werden wahrscheinlich Kameras aufgestellt und dann versuchen halt alle irgendwie diese Ziege platt zu machen. Das hat sich natürlich über die Jahrzehnte dann schon so etabliert. Deswegen auch mit dem Pfeil, weil wenn du ein guter Pfeil- und Bogenschütze bist, da hast du schon eine gewisse Distanz. Ich würde jetzt mal sagen, ich denke schon mal 100 Meter, also wenn du nach oben schießt mit einem brennenden Pfeil, wenn du dir diese alten Filme anguckst, wo sie so bei den Festungen standen und damals brennende Pfeile abgeschossen haben auf die gegnerische Armee, ich würde mal behaupten, die sind schon 100 Meter weit gekommen. Und wenn du da gut bist, dann kannst du da wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo die steht, diese Ziege, aber kannst du aus dem Versteck heraus vielleicht einen brennenden Pfeil abschießen, um die Ziege dann anzuzünden. Ich finde,
das Lustige ist, dass es, wie gesagt, auf Polymarket Wetten dazu gibt. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt hier, wie auf dem Bild, 9% Chance hast, dann könntest du ja als jemand, der sagt, hey, ich bin ein guter Bogenschütze, sagen, ich wette auf, ja, sie wird verbrennen, und mach dann einfach ein 10x und verbrenne diese Ziege und aber gefährde halt eben Gefängnisstrafe dafür, was das irgendwie gar nicht wert ist. Aber gut. Ja, das zum Thema Weihnachtsstories. Philipp, willst du noch eine vorlesen oder wollen wir aufhören?
Ich denke, das haben wir gut abgerundet. Lass uns den Leuten vielleicht noch etwas mitgeben, was jeder, wirklich jeder machen kann. Egal in welcher Emotion jetzt ihr drauf seid, ihr könnt euch entscheiden dazu, dieses Weihnachten ganz besonders Dankbarkeit in euch walten zu lassen. Und ich bin sicher, das habt ihr gemerkt bei unserem Podcast, das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil von uns, dass wir sagen, wir wollen dankbar sein für die Dinge. Dankbar sein eben nicht nur für materielle Dinge, das ist ein Teil, das ist schön, das ist in Ordnung, aber das ist beileibe nicht alles. Wenn du glücklich sein möchtest, dann muss die Dankbarkeit von innen kommen, damit du überhaupt in der Lage bist, Dankbarkeit für materielle Dinge zu haben. Weil wenn du nur Materielles hast, was weiß ich, irgendwelche teuren Dinge, dann ist das eine ganz kurze Befriedigung, die nicht anhält. Dankbarkeit und Seelenfrieden muss von innen kommen, von innen heraus, dass du sagst, ich bin dankbar für meine Familie, ich bin dankbar für dieses Leben, das ich habe. Für die kleinsten Dinge kann man unglaublich dankbar sein. Und dadurch zieht man durch das Unterbewusstsein andere Dinge in sein Leben heran, für die man dann auch wiederum dankbar sein kann. Und das möchte ich mitgeben, Kian. Leute, seid dankbar, setzt euch mit euren Familien zusammen. Ich weiß, es gibt auch viel Streit. Auch ich habe mich schon mit meiner Mama, mit meinem Bruder an Weihnachten gestritten, hey, als wir jünger waren. Es gab eigentlich immer Streit an Weihnachten. Irgendwie, da hat sich dann so Druck, ist da irgendwie Druck rausgekommen und Gott sei Dank jetzt seit Jahren nicht mehr. Seid dankbar, geht zu euren Eltern, sagt euren Eltern, dass ihr sie liebt, wenn das so ist natürlich, ja. Gebt Gesten der Dankbarkeit und der Liebe raus, das ist ganz, ganz wichtig. Wir werden nicht für immer zusammen sein. Unsere Eltern werden irgendwann sterben. Das ist halt der Lauf der Dinge. Wir werden irgendwann sterben. Und deswegen teilt Gesten der Dankbarkeit, geht zum anderen hin, nehmt ihn in den Arm. Wenn ihr seht, dass es jemandem vielleicht nicht so gut geht oder dass hier jemand frieren muss oder dass jemand im Zweifelsfall im Müll wieder wühlt, Rentner, Rentnerinnen in Deutschland oder in anderen Ländern, helft ihnen, gebt eine Geste der Barmherzigkeit und der Dankbarkeit und dann wird es von da oben garantiert wieder zu euch zurückkommen auf einem positiven Wege.
Absolut. Tolle Abschlussworte. Ich stimme dem Ganzen zu. Ich kann nur noch mal sagen, alles im Leben kommt zurück. Gutes kommt zurück, Schlechtes kommt zurück. Schlechtes kommt oftmals noch viel schlimmer zurück. Gutes kommt oftmals auch noch mal viel besser zurück. Tut gute Dinge, gute Handlungen, good deeds, ohne etwas dafür zu verlangen, weil ihr es machen wollt für Menschen, die ihr trefft, die ihr nicht kennt, die ihr kennt. Und ihr werdet dafür belohnt. Ich glaube da fest daran. Ich glaube, diese Energie gibt es im Universum und sie wird jeden Einzelnen für seine Handlungen belohnen. Ja, das war's. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen auf positive Gedanken bringen mit dieser Weihnachtsfolge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Podcast. Bis dahin.
Bis dahin, alles Liebe und schöne Weihnachten.